Ja, ein paar Dinge mag ich mit euch teilen. Das Erste, was ich angedeutet habe, wie versprochen, ein bisschen was zu diesem Tag. Versucht es kurz zu machen, es gibt eine Verbindung zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Von der christlichen Tradition her ist dieser heutige Tag Allerheiligen wichtig zu unterscheiden vom darauf folgenden Aller Seelen und ist ein bisschen durch diesen freien Tag verkommen. Auch zu einem Friedhofsevent. Also in aller Liebe und Wertschätzung für unsere Verstorbenen, aber die Idee von diesem Tag heute ist ein bisschen eine andere, wohin die Verstorbenen und wir alle kommen können, aber es ist eigentlich die unsichtbare Welt aus der Perspektive der christlichen Tradition. Buddhistisch formuliert ist es das Fest der Erleuchteten durch alle Jahrtausende. Halt aus christlicher Version. Und das ist interessant, finde ich. Manchmal sieht man an den Festlegungen von Zeitrhythmen, ähnlich bei Weihnachten, dieser Umbruch zum Licht in der Tiefe der Nacht, sieht man ganz alte menschheitliche Traditionen. Und es gibt, also es gibt diese populistische Cover-Variante zwischen Feier und Grusel von Halloween. Und es gibt die wirklich alte Dimension, die oft bekannt ist unter diesem Namen Samhain. Und vor einer Reihe von Jahren habe ich das Medizinrad der Sioux indianischen Tradition mich damit beschäftigt. Und da ist die Welt quasi zusammengenäht an diesen Tag. Mit dem Beginn, also für unser Datum ist das der 1. November, in dieser Nacht zwischen 31.10. und 1.11. ist die Welt wie zusammengenäht. Also heute ist eigentlich aus der Sicht der Sioux das Neujahrsfest. Neujahr auf einer tiefen Ebene. Heißt, da beginnt was Neues. Steht im Medizinrat der Sioux unter dem Archetyp der Schlange, der Kraft der Transformation, der Häutung, des Neubeginns, aber auch der Kraft von Tod und Leben. Die Schlange, die auch beißen kann, dass man stirbt und gleichzeitig auch Ursymbol von Leben ist in großen Traditionen. Das bedeutet, und das finde ich jetzt faszinierend für diesen Tagen, für unser Retreat, das bedeutet, aus den Traditionen dieses Festes treffen sich quasi, wie wenn ihr euch das vorstellt, wie zwei Ringe, die jeweils eine Öffnung haben, wo sie zusammengesetzt sind, ja, die beiden Ringe der sichtbaren und der unsichtbaren Welt treffen sich plötzlich an einem Punkt. Und du kannst durchschauen aus dem Sichtbaren ins Unsichtbare und ins Unendliche. Und ich habe als Kind, habe ich stark das empfunden, dass ich an meinem Geburtstag immer auch meiner Fähigkeit zu sterben begegne. Ich fand das total stark, überhaupt nicht dunkel. Wie wenn Leben und Tod übereinander stehen. Persönlich passt auch ein bisschen dazu, oder ich denke, ich habe das irgendwie so dann auch inszeniert, dass ich in der Geburtsnacht war ich an der Grenze oder über den Tod schon mal auch raus und wieder zurück. Und also das war ein heftiges Drama da so, rein medizinisch. Und das hat mich in Kontakt gebracht mit beiden Dimensionen. Ich denke, das ist was zutiefst Stimmiges, letztlich von uns allen. Und deshalb habe ich auch gesagt, ich habe mir diesen Tag wahrscheinlich ganz gut ausgesucht, wenn ich Einfluss drauf hatte. So diese Berührung von sichtbar und unsichtbar. Von Endlichkeit und Unendlichkeit. Und so gesehen kann man eigentlich nichts Besseres machen als im Retreat sein in der Zeit.
Was haben denn die Christen daraus gemacht?
Eigentlich das Allerheiligen, ursprünglich von der alten christlichen Tradition, ist es das feste Erwarten der Heiligen, der durch alle Jahrtausend, Jahrhunderte, das können ja auch die eigenen Eltern, also können ja auch Heilige, Vollendete sein, wenn sie es denn sind. Manche brauchen halt noch ein bisschen. Aber grundsätzlich ist das die Perspektive. Und dann kam, ich denke, ganz pragmatisch, dadurch, dass das ein freier Tag war, rutschte das der Friedhofsbesuch immer mehr vom 2. November auf den 1. Und dann haben die Leute das vergessen und fanden das dann irgendwann eher ein Friedhofstag und mögen es mehr oder weniger, je nachdem, was einen damit verbindet. Aber eigentlich ist es ein Fest, das können wir als Summe drüber legen, ein Fest der Transparenz des Todes, der Relativität von Sterblichkeit. Es geht um was Größeres. Bei den Menschen auf dem Friedhof genauso wie bei den Vollendeten, ganz klar. Letztlich sind wir eine Familie. Und das bringt uns so zu dem Thema von uns hier. Auf gestern Abend habe ich es schon mal anklingen lassen. Es gibt eine große, ich sehe es immer mehr als eine große Tradition, oder ich nenne es manchmal die große Linie oder etwas poetischer die Liebesgeschwister des unendlichen Raumes oder des Unendlichen. Die Liebesgeschwister sind wir. Plus, 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 ja? Es gibt eine große Linie, die keinen Namen hat, die keinen Titel hat, und das sind die mutigen Menschen und andere Wesen, aber wenn wir von uns ausgehen, das sind die mutigen Menschen, die den Mut haben, die Entschlossenheit und die Leidenschaft für das Leben, die Ganzheit zu erfahren. Das heißt, wir neigen, das könnt ihr in unserer Gesellschaft auch sehen, das kann man an sich selber sehen, das kann man in den großen Religionen studieren und in spirituellen Linien. Wir Menschen neigen dazu, weil es ist nicht so ganz easy, die Ganzheit, ja, das ist wuchtig. Und wir neigen dazu, uns klassisch eher entweder zum Materiellen hinzuwenden oder zum Unermesslichen, Absoluten. Wir haben das in diesem ganzen Geist, Materie, Dings, so, da findet ihr das überall drin wieder. Ja? Und unsere derzeitige Gesellschaft hat eher die Neigung, beim konkreten Manifesten stecken zu bleiben. Das konkrete Manifeste ist nicht schlecht. Das Brot, die Blume, das Haus, auch ein Auto mit all seinen Schattenseiten, wo wir von A nach B fahren können und interessante Sachen machen. Sei es mal wie es sei, all diese materiellen Dinge, und die Gesellschaft definiert uns und reduziert unser Menschsein darauf. Und das ist unser Problem. Nicht, dass wir all diese Dinge haben, sondern dass wir uns reduzieren. Und dann habt ihr die andere Seite, was wir gestern Abend ein bisschen anklingen haben lassen, dieses, dass Menschen in spirituellen Traditionen ist normal nicht mehr so bekannt, sagen, das ist alles wertlos. Das ist alles Illusion. Da machst du dir nur was. Ist ein großer Traum, komm, vergiss es. Man muss das Leben nicht so ernst nehmen. Ja, lieben, kann man machen, aber man kann es auch lassen. Ja, so. Und da tut auch was weh, ja, wenn ich das so überzeichne. Und das haben wir auch, das ist nicht so weit weg. Das haben wir auch in der christlichen Tradition. Wenn ihr ein paar Jahrhunderte zurückgeht, haben wir dieses mittelalterliche Weltbild auch da, wo es, sagen wir, nicht das Mystische ist, die diese Ganzheit haben, sondern das eher Völkische oder das von der Amtskirche Gelehrte, das so, ja, nimm das Leben nicht so wichtig und büß mal schön deine Sünden ab, und wenn du tot bist, wird es besser. Und das ist eine tiefe Missachtung an unser Leben und auch an die Idee, dass wir hier sind. Warum sind wir denn dann hier, wenn wir eigentlich weg sollen? Und da finde ich jetzt nochmal aus der christlichen Tradition einen wunderschönen Satz, macht dann gleich auch die Brücke wieder zum Osten, aber einen wunderschönen Satz, der steht auf dem Grabstein des großen Theologen Bonaventura, Franziskaner Bonaventura, Mittelalter. Und der hat einen Aufsatz oder ein Buch geschrieben, warum hat Gott die Welt erschaffen, halt in seiner Sprache. Und seine Antwort, seine Kernantwort ist ein Satz, und der steht auf seinem Grabstein. Deus vult habere condiligentes se. Gott wollte andere haben, die mit ihm das Abenteuer der Liebe leben. Gott wollte andere haben, andere Wesen, die mit ihm das Abenteuer der Liebe leben. Kondiligentes, Mitliebende. Wunderschön, finde ich. Wenn wir es buddhistisch formulieren, können wir sagen, warum gibt es uns? Das Absolute, die unendliche Wachheit des Seins drückt sich aus in uns. Und erkennt sich durch uns und manifestiert sich und liebt und schmerzt und weint und lacht durch uns und in uns. Und wir geben dem Ganzen etwas dazu, das es ohne uns nicht hätte. Wir sind ein Ausdruck des kreativen Prinzips des Seins, des Unendlichen. Und wenn du fehlst, fehlt irgendwie alles aus deiner Perspektive. Du bist nicht austauschbar. Und das ist der Blick der Liebe. Das ist eigentlich im Kern der Blick des Herzens. Das Herz hat den Mut zu dieser Ganzheit. Und diese Tradition der Ganzheit oder diese Linie, die findet ihr in allen großen Religionen, in großen spirituellen Traditionen, genauso im Christentum wie im Buddhismus, im Hinduismus, im Tantra, im Daoismus, bei den Schamanen. Die Alten haben das oft noch mehr, Die indigenen Kulturen haben nicht diese Abkoppelung, die wir oft machen. Und da ist es sehr stark verbunden mit dem Körper. Interessanterweise, unser Körpersein schafft diese Verbindung. Beziehungsweise unser Körper ist überhaupt nicht von dieser Spaltung, an dieser Spaltung, die wir machen, interessiert. Unser Körper ist auf der einen Seite völlig manifest und völlig da und auch abhängig in gewisser Weise von Wärme und Licht und Kaffee und Müsli und guten Sachen. Und auf der anderen Seite, wenn wir in den Körper spüren, da geht es dann in Richtung unserer Meditation, wenn wir nicht unseren Körper denken, wie wir ihn wissen, oder wie wir ihn rekonstruieren aufgrund unserer Sinneswahrnehmung, wenn wir das nicht tun oder das hinter uns lassen, sondern so tief in den Körper eintauchen, dass wir dem Körper überlassen, sich selbst in seinem eigenen somatischen Gewahrsein zu spüren. Wie spüren wir uns dann? Interessanterweise nicht als Ansammlung von Knochen, Blut, Gefäßen, Muskeln und Organen, sondern als Raum. Ja, könntet ihr heute früh vermutlich erleben, da geht das schön mit der zwölffachen Bauchatmung. Man spürt sich als Strömen, Selbstwahrnehmung des Körpers. Und unter dem Strömen wird es weit, warm, weit, wie auch immer du das fühlst. Dunkel, hell, ist unterschiedlich. Ja. So, Raum, Weite, Sein, Qualität von unermesslich, nicht greifbar. Der Körper hat beides. Und gleichzeitig liegst du konkret auf deiner Matte und spürst die Temperatur. Das ist das Geniale. Deshalb sind alle authentischen und ernstzunehmenden großen spirituellen Wege der Menschheit oder Ganzheitswege sind somatisch, arbeiten mit dem Körper, bleiben nicht da drin stecken und erfahren die Welt von innen her, wo nicht der Körper ein Objekt ist, wo man sagt, okay, Geist und Seele, es ist alles langweilig, die Psyche, die nervt uns mit der ewigen Psychotherapie, jetzt gehen wir mal auf den Körper, mal gucken, was wir morgen machen, aber heute machen wir Körper. Das ist nicht gemeint. Sondern Körper, deshalb sage ich auf Körper sein, ist diese Ganzheit mit Körper, Seele, Geist, Psyche, allen unseren Macken und Schönheiten in unserer Verkörperung, ist diese Ganzheit, ist der Blick auf das Ganze. Und diese Tradition habt ihr vor allen Dingen bei den Erfahrenden, bei den Mystikerinnen und Mystikern und bei den Praktizierenden, das wäre die Sprache des Ostens, die sehr viel meditieren, also wo die Praxis wichtig ist, die nicht nur Bücher studieren, was andere geschrieben haben, sondern die ihr eigenes Wissen in sich studieren und erforschen wollen. Die in die Urwälder gehen, die Berge oder eben nach Königstein in den Retreat. Das ist diese Linie der Ganzheit, diese große Linie, wie ich es nennen würde. Und die findet ihr im Grunde, um es nochmal in den Kern zu bringen, ohne jetzt zu sehr in die Religionsgeschichte auszuschweifen, aber die findet ihr im Grunde, wenn ihr das mal anschaut, die großen Gründerinnen und Gründer der Religion, die sind da. Buddha realisiert das, Padmasambhava realisiert das, Jesus von Nazareth realisiert das. Die großen Frauen und Männer der Geschichte, die verkörpern das. Majig Labtrö, die große buddhistische Lehrerin im 11. Jahrhundert, ja, die gerade ganz stark mit Körper und den Dimensionen des Körpers gelehrt hat. Ja, die verwirklichen das. Das heißt, die verstehen uns, die stehen hinter uns. Wenn wir jetzt können wir ein Stückchen noch mal mehr zu unserem Retreat oder machst du die konzentrischen Kreise ein bisschen mehr auf den Fokus. Wenn wir jetzt unseren Körper als Gesamtintelligenz erfahren, als unser Wesen, das lauschend, fühlend, wach, ein inneres Gewahrsein hat, aus dem, wovon unser Denken, was ein wunderbares Instrument ist, eben ein Aspekt ist, aber nicht alles. Die Gefahr ist, dass wir unser Denken dominieren lassen. Es geht nicht darum, das Denken wegzumachen, das könnten wir uns jetzt hier nicht verstehen. Das ist ein tolles Werkzeug. Also, wenn wir unseren Körper so als Gesamtintelligenz sehen, dann haben wir bestimmte Zentren unseres Körpers, die sowas sind wie Tore, so wird es in der Tradition genannt. Also nicht, sag mal, der Bauch macht das und das Herz macht was anderes und der Kopf macht was Drittes und schön, wenn sie sich denn mal einigen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, unsere Ganzheit drückt sich aus im Beckenraum anders als im Herzraum, als im Kopf, als in den Füßen, in den Händen etc. Das ist ein Ganzheitszugang. Und da ist unser Herzraum eins der machtvollsten, manche sagen das machtvollste Tor zu unseren tieferen Dimensionen, zu unserem Wesen. Also zu diesem Unendlichkeitsaspekt auch. Wir haben auch in den inneren Sprachen dieses Wortspiel. Im Englischen habt ihr dieses Doppelwort mit core und heart. Und core ist schwingt so zwischen Zentrum und Herz. Früher haben wir mal unsere Arbeit auch Core Meditation genannt. Das war das gemeinte Meditation, wo es um das Zentrum geht, um die Essenz. Und Herz ist auch als Wortbild für viele von uns sowas wie Mitte. Und die Tradition nennen, Plural, beschreiben Ost und West und Neu und Alt, beschreiben Herzenergie, Herzkraft als so etwas, das menschliche Zentrum. Graf Dürkheim nennt es so, das menschliche Zentrum. Im Gegensatz zum Erdzentrum mehr, wie er sagt, unser Hara, Bauch, Yin-Raum, und mehr zum Raumzentrum, Kopf oder, wie ich sagen würde, dann tiefer Raum vor der Wirbelsäule aus der tibetischen Linie. Also Herz, und Herz, damit ist gemeint auch Herzchakra, auch biologisches Herz, aber noch mehr. Dieser Gesamtraum, nehmen wir wieder das Gesamt, der gesamte obere Brustraum. Und die Vorstellung, die ich sehr hilfreich finde, ist, stell dir vor, das Herz ist eine große Blüte. Und eins der Blütenblätter ist dein biologisches Herz. Das ist wichtig, aber es ist nicht alles und es ist auch nicht das Zentrum. Wir atmen bei den Herzmeditationen nicht in unser physisches Herz. Wir nehmen das mit dazu. Wir atmen ins Zentrum. Und das Zentrum ist diese Kalix der Blüte, die im Grunde auch wie ein Stück ins Unendliche sich öffnet oder aus dem Unendlichen kommt. Ja, also das ist dieser gesamte Herzraum und dann haben wir diese drei Level in der Körpermeditation. Wir haben diesen vorderen Bereich, wo wir eher im Fühlen, im Aktivsein, im Ach, ich bin verwundbar, du hast mich geärgert, ich spüre das in meinem Herzen oder was auch immer, sind. Dann haben wir diese mittlere Ebene, die verbunden ist in manchen Traditionen mit den Chakren, das Herzchakra, diese energetische Qualität, dieses innere Fühlen des Herzens. Und von da aus kommen wir auch an die Essenz, wenn wir da hinspüren, öffnet sich dieser tiefe Raum. Und oft ist auch hilfreich, diese Herzebene nochmal weiter nach hinten zu tiefen. Das ist im Grunde dieser unendliche Herzraum auch, so wie wir ihn in dem Zentralraum vor der Wirbelsäule erleben. Ein bisschen viel Kartografie, vielleicht wenn es neu ist, aber es wird sich über die Tage noch klären, du wirst es alles von innen spüren können. Oder vieles davon. Also wir haben diese Weite, das Blütenblatt oder die Blüte, und wir haben diese verschiedenen Level, wenn ihr das einfach merkt, diese verschiedenen Level von Ausdruck, mehr nach vorne und nach hinten, mehr so das Sein, und dazwischen ist diese Verbindung. Ja. Also das alles ist Herz. Wenn ich Herz sage, meine ich das alles. Okay, was kann das Herz? Und von der Meditation her kann ganz viel, unendlich, eigentlich ist es eine komische Frage. Und dennoch hilft es unserem Mind, das sich mal klar zu machen. Und ich mag das fokussieren auf vier Aspekte, die das Herz kann, die uns erstmal genügen mögen. Und die sind zum Teil erstaunlich bis erschreckend. Und wunderbar. Das erste ist schon eine wuchtige Nummer. Das erste ist Nichtwissen. Das ist ein heiliges Nichtwissen. Das heißt, das Herz, wenn du wirklich ins Herz gehst, in die Herzintelligenz, streicht alles durch, was dein Kopf denkt. Es respektiert den Kopf, es respektiert deine Gedanken, aber es sieht, das ist alles nicht relevant. Gute Botschaft, alles, was du jemals Schlechtes über dich gedacht hast, stimmt nicht. Die herausfordernde Botschaft dabei ist, jetzt wird es koanartig, im Zen, die größtmögliche Liebe und Freundschaft zu dir selbst ist, dass du nicht mehr weißt, wer du bist. Weil, wenn wir wissen, wer wir sind, haben wir ein fixes Bild und versuchen, uns da rein zu pressen. Und das entspricht nicht unserer Wirklichkeit und ist gewalttätig. Wir sind häufig gegen uns selber gewalttätig, das gilt es zu sehen. Im Dienste von Beziehung, Familie, Beruf, muss ja gehen, Geld verdienen etc. Ist ja auch alles so. Aber Vorsicht, es gilt gut mit sich umzugehen. Das ist eigentlich alles für unser Leben da, nicht umgekehrt. Die größtmögliche Liebe und Freundschaft zu dir selbst ist, dass du aufhörst, dich zu denken, das zu versuchen, sondern dir den Raum, den unermesslichen Raum, den der Kopf des Denken nicht wissen kann, zu geben, den das Herz öffnet. Dieses heilige Nichtwissen, das heißt nicht doof sein, sondern wir wissen, was wir wissen, aber da hört das Wissen auf. Deshalb wird es auch nicht genannt Nichtswissen, weil das stimmt ja nicht, sondern Nichtwissen. Das ist die erste Dimension. Das Herz lädt uns ein zu diesem heiligen Nichtwissen. Ich nenne es mal bewusst so. Das zweite ist, was dann darin geschieht, ist diese tiefe Wertschätzung, das, was wir mit dem Herzen normal verbinden, diese tiefe Wertschätzung und Wärme und Liebe, leider so ein abgegriffenes Wort, aber wir brauchen es trotzdem immer wieder, diese tiefe Liebe zu uns selbst und dann auch überströmen zu allen anderen. Das ist gar nicht so verschieden. Wir haben häufig auch im psychologischen Feld diesen starken Hiat, diesen Spalt zwischen ich muss mich selber erst lieben und dann kann ich die anderen lieben. Die anderen lieben mich nicht, also habe ich keinen Zugang zu mir. Die anderen haben mir Schlimmes angetan, also gehe ich mit mir so um. Das ist alles richtig, stimmt. Auf diesem Level des Herzens, der existenziellen Ebene des Herzens, ist der Unterschied zwischen den anderen und uns selbst gar nicht groß. Der ist fast identisch. Wenn du in einer strömenden, raumgebenden, nicht wissenden Liebe mit dir bist, dann machst du das mit den anderen auch und umgekehrt. Dazu brauchen wir natürlich ein bisschen, ein paar Sachen, ist schon gut, wenn die heilen und geheilt sind, deshalb will das jetzt nicht abwerten, deshalb ist gute Psychotherapie ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug auch für diese Prozesse, aber eben nicht alles. Das dritte, was das Herz dann kann, und das ist wieder eine interessante Verbindung von dem Punkt 2 und 3, der ganz wichtig ist im Umgang mit Menschen, mit uns selber, das dritte, was das Herz dann kann, ist schauen. Das heißt, hier kommt eine neue Art der Einsicht rein. Die erste war das Durchstreichen des Wissens und die dritte Ebene ist jetzt das Schauen, ist die Herzintuition, ist das unmittelbare Erkennen von dir selbst und vor allem auch von anderen Menschen. Das Herz schaut unbestechlich. Schauen nicht immer in diesem optischen Sinne, oft ist es ein Fühlschauen. Oder ich hatte es früher in meiner starken Musikphase, war es ein Klangschauen. Ich habe die Klänge von Menschen gefühlt nach einiger Zeit im Körper und im Herzen im Grunde, wie Menschen klingen. Ja, vielleicht immer noch ein bisschen. Ne? Ja, das ist, vielleicht kennt ihr sowas. Also sucht eure, hängt euch nicht an das Wort schauen, sondern sucht euren Zugang, eure Begabung, wie nimmst du aus dem somatischen Raum, dessen Gesamtintelligenz sich zentriert und öffnet im Herzen, wie nimmst du dich selbst, die Welt, andere, einen Baum, Tiere sind schön aus dem Herzen wahrzunehmen. Hunde haben enorme Herzenergie, die sich verzogen sind. Ganz was Warmes. Ja? Aber stellt euch mal an einen Baum, könnt ihr jetzt hier auch mal, stellt euch mal an einen Baum im Wald, im Rücken, ist eine Kommunikation dieses tiefen Herzraums mit dem Baum. Baum hat eine enorme Herzpräsenz. Richtig powerful. Das ist das Dritte, was das Herz tut. Und da ist diese Verbindung wichtig von Lieben und Schauen oder Lieben und Verstehen. Wir können nur verstehen, was wir lieben, sagen uns die Weisen. Das stimmt. Das heißt, alles, was wir hassen, verstehen wir nicht. Alles, was wir hassen, verstehen wir nicht. Wir können keine wahre Aussage machen über Menschen, die wir hassen. Wir sollten oder wir können, es ist eine starke Herausforderung, wir sind eingeladen, auch schwierige Menschen oder krasse Leute zu lieben, zumindest auf einer gewissen Art von Wertschätzung, nur dann haben wir die Chance, irgendwas zu verstehen. Sonst verstehen wir diesen Menschen nicht. Und das gilt mit uns selber auch. Wenn du eine Seite in dir hast, die du auf den Tod hast, die du weghaben möchtest, wo du dich für ohrfeigen könntest, dass du das machst, die verstehst du gar nicht, die Seite, weil du sie nicht liebst. Und lieben heißt nicht dieses emotional, so ein bisschen kuschelige, süffig fließende. Das brauchen wir nicht zu konstruieren. Das ist eine emotionale Oberfläche von Lieben. Lieben ist ein Seinszustand. Das ist im Grunde, dass wir in unserem Herzen offen sind für das Licht des Absoluten, für das Strömen des Göttlichen. Und dass dieses Licht auf uns und die anderen fällt. Lieben ist in der Essenz relativ schwer zu beschreiben. Aber es hat was mit diesem Nichtwissen zu tun. Du kannst es eigentlich nur leben. Also es ist das Schauen, das unbestechliche Schauen des Herzens. Das Herz hat ein ganz großes Wissen. Ich finde immer wieder interessant auch das, was im Vorfeld von unserem Herzretreat geschieht. Trotz meiner versuchten Sätze auf der Website und Kurztalks dazu, kommt Herz immer auch an von hochverwundbar und so ein bisschen emotional und nee, das brauche ich jetzt gerade nicht. Meine Ahnung ist, dass Frauen in dem Feld mutiger sind als Männer, wenn ich das so sagen darf. Wenn ihr euch umguckt, ist das so ein bisschen das Bild. Ich meine, wir haben auch schon eine Reihe Männer im Herzretreat gehabt. Diesmal ist es so eklatant. Da habt ihr einfach die Nase vorne, oder das Herz vorne. Im besten Sinne. Das ist gut. Und Männer müssen so ein bisschen aufholen. Uns Männern macht es offensichtlich mehr Angst, uns mit diesem Herzen, vor allen Dingen, wenn wir diese Idee haben, das ist verwundbar und emotional, das mögen viele Männer nicht, das weiß ich. Da gehen wir nicht so dran. Und das ist mir so wichtig zu sagen, das ist nur die Oberfläche, es geht eigentlich um tiefes Wissen, um eine tiefe Einsicht, ein Schauen. Und es gibt Männer mit wunderbarer Herzoffenheit, Gott sei Dank. Ja, und aber es ist ein bisschen ein gesellschaftliches Phänomen zum Thema Herz. Herz wird so leicht kitschig, wenn ich es beschreibe. Und deshalb hier anders, hier in die Tiefe, was Existenzielles. Es gibt noch was Viertes, was das Herz kann. Und das finde ich jetzt richtig herausfordernd, nochmal wieder richtig herausfordernd. Ich sage es erstmal so in diesem markanten Satz. Das Herz gibt uns alles, was uns jemals gefehlt hat. Das heißt, das Herz in dieser Dimension, wie wir hier sprechen, das Herz hat das Potenzial der totalen Therapie inklusive aller Traumata. Das heißt nicht, dass wir immer dahin kommen, das heißt auch, dass wir manchmal andere Werkzeuge und Begleitung und das Herz eines anderen Menschen, also einer Therapeutin, eines Therapeuten oder eines liebenden Menschen brauchen, ganz klar. Aber im Grunde hat unser Herz, ist das Tor zu dieser absoluten Liebe, die uns alles gibt, was uns jemals gefehlt hat, von unserer Biografie her etc. Das uns klar zu machen, das ist etwas, was wir manchmal in der Psychologie nennen, die innere Heilerin oder die innere Therapeutin, die inneren Therapeuten. Letztlich ist jede gute Psychotherapie eine Unterstützung, dass das in uns selber geschieht. Kein Psychotherapeut in der Welt kann uns heilen. Können uns nur Raum geben und zu unterstützen, dass diese Heilung in uns selber aufspringt. So gesehen kooperiert gute Psychotherapie genau mit dem Prozess, den ich hier beschreibe. Ist auch so gesehen ein wieder ins Herz heimkommen. Ja, das mal so zu unserem Herzwunder, Mysterium des Herzseins als Menschen. Vielleicht noch ganz kurz etwas zur Meditationspraxis, für viele von euch ja vertraut, einfach immer wieder auch zur Auffrischung oder auch ein Stückchen neu. Wie ich es mittlerweile fasse, haben wir in der somatischen Meditation, also jetzt in meiner Version, haben wir vier wichtige Schritte. Ich gehe jetzt nicht auf alle ein, aber so die ersten. Das erste ist, dass wir uns entspannen in unserem Körper, dass wir unseren Geist, so gut es geht, unsere Aufmerksamkeit, die ja nicht unser Denken ist, das Denken babbelt eben manchmal weiter, und die Aufmerksamkeit kannst du shiften, die unterliegt deinem Willen, deiner Ausrichtung. Du kannst sie ins Denken reinholen und versuchen, es im Denken zu lösen, dann verirrt man sich oft. Und du kannst das Denken weiterreden lassen, die Gedanken weiterreden lassen, du gehst nicht ins aktive Denken und du spürst in den Körper. Und das erste ist die Aufmerksamkeit in den Körper zu bringen, entweder zu einer geführten Übung, die ich euch anleite, oder allein übst, dich im ganzen Körper zu spüren, deine Atembewegung im Körper zu spüren oder dein Herz zu spüren, je nachdem. Also wo wir so mit einem Fokus arbeiten, das eigentlich ist das die somatische Version dessen, was man Mindfulness, Achtsamkeitspraxis nennt, ist der erste Schritt, oder Shamatha im Sanskrit, der Geist kommt zum Frieden. Wir fokussieren uns auf ein Detail, auf etwas, also wir geben der relativen Wirklichkeit Raum und ruhen da drauf. Das ist jetzt aber keine Beruhigungstechnik, die leider manchmal dargestellt wird, sondern da geschieht etwas. Da geschieht, dass wir tiefer entspannen, dass auch das, wo wir hinführen, zum Beispiel unser Atem, sich verändert und tiefer und weiter wird und wir nicht mehr einfach nur den Atem beobachten, sondern den Atem in unserem Körper fühlen als etwas ganz Riesiges und Tiefes und es wird weiter und größer und nimmt uns an der Hand und führt uns, und das ist der zweite Schritt, führt uns eine Reise. Und führt uns die Reise hin, dass wir uns im Körper wahrnehmen, dass wir im Grunde unserem Körper übergeben, sich selbst wahrzunehmen, das, was ich eben beschrieben habe. Das heißt, selbst wenn dein Geist zwischendurch abirrt, ist die körperorientierte Meditation wunderbar. Dein Körper macht einfach weiter und wartet, bis du zurückkommst. Du musst dich nur da andocken. Deine Zellen meditieren weiter, der Geist spinnt schon mal rum. Und dann kommst du wieder zurück. Und das sagen alle großen Lehrer, sagen das, die in der Richtung arbeiten, ja, selbst wenn du das verrückteste Zeug denkst in der halben Stunde, wo du da sitzt, solange du im Körper da bist, ist alles gut. Der Geist geht seinen Weg und erlöst sich selber. Man braucht ein paar Kurven. Macht euch da kein Ding draus. Oder lass ihn wie so ein Radio im Nachbarzimmer babbeln und du wechselst einfach die Etage und gehst in das prachtvolle Erdgeschoss deines Körperseins mit Gartenausblick. Das nervige Radio im Dachstübchen ist gar nicht so wichtig. Und darf auch da sein. Unser Geist ist ja wunderbar, er nervt uns nur, wenn er nicht aufhört zu quasseln oder Bilder zu produzieren. Gut, und dann kommen wir in was Drittes, dann kommen wir da hinein, dass wir schauen, dass wir wahrnehmen, dass wir, das ist analog zu dem Prozess des Herzens. Ja? Also, aber jetzt hier nochmal praktischer. Also wir ruhen in der Aufmerksamkeit, ist das Spüren, Fühlen, Lauschen. Ja? Und dann geschieht etwas in dir, geschieht eine Reise, sich der inneren Reise anvertrauen, geschieht eine Wandlung, eine Öffnung, eine Entspannung, ein Warmwerden, Dinge tauchen auf, vielleicht Gefühle, innere Themen, was auch immer, gibt es dem Raum. Die Reise geschieht, ist das Zweite. Und das Dritte ist, plötzlich wird was klar, wird was hell, wird was, entsteht eine andere Wahrnehmung in dir. Du hast eine weitere Wahrnehmung für dich und für andere. Und das geschieht langsam, das kannst du nicht machen. Und deshalb nenne ich diesen dritten Schritt das Schauen geschehen lassen und nicht aktiv schauen. Kann man auch mal machen, aber normalerweise ist das Schauen geschehen lassen. Also das Erste wäre, präsent sein in deinem atmenden Körper. Das Zweite ist, dich der inneren Reise anvertrauen. Und das Dritte ist, das Schauen geschehen lassen. Gibt es noch ein Viertes, aber sage ich die Tage mal. Und mit diesen drei Schritten könnt ihr durch die Meditationspraxis gehen. Ich leite das auch immer wieder in anderen Worten dann an. Das sind die Klassiker eigentlich, dieses 1 und 3 hier, das Präsentsein in deinem atmenden Körper, das ist Achtsamkeitspraxis, Mindfulness. Und das Schauen geschehen lassen ist Einsichtsmeditation, Vipassana, Vipassyana. Sens und Einsicht ist das, was uns verwandelt.